Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die Verkaufswelle an der Wall Street setzt sich fort und deshalb heute mal einen Sonderpodcast. Ich tauche etwas tiefer ein in die Marktlage. Ich spreche über Charts. Wer die sehen will, sollte sich den SwissQuote-Beitrag auf YouTube anschauen. Da sind die Charts dann auch mit integriert und ich werde selbstverständlich versuchen, jetzt in dem Podcast das so zu erklären, dass man die Charts eventuell auch nicht vor Augen haben muss. Also was ist jetzt entscheidend? Warum sehen wir überhaupt den Verkaufsdruck? Das Thema des heutigen Podcasts. Wir hatten in den letzten Wochen viele Signale, dass der Aktienmarkt anfängt, schwächer zu werden. Die Marktbreite, darüber haben wir oft gesprochen in den letzten Wochen. Also die Tatsache, dass zum Beispiel der S&P Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, oft schwächer tendierte, während der Nasdaq und der S&P 500 marktgewichtet gewonnen haben. Das sind alles Zeichen gewesen, dass die Wall Street vor allem durch sehr, sehr wenige Tech-Aktien und um genau zu sein, durch sehr wenige KI-Aktien getragen wird. Jetzt sehen wir also, dass der KI-Hype Luft ablässt. Wir sehen also einen Catch-up-Trade an der Wall Street von oben nach unten. Die KI-Werte überwiegend auf der Verliererseite. Der Nasdaq hat jetzt in 5 der letzten 6 Handelstage schwächer tendiert. Und allein die Aktien von Nvidia haben am Donnerstag etwa ein Viertel der Kursschwäche im Nasdaq ausgemacht. Übrigens eine ganz interessante Beobachtung. Seit dem Labor Day Feiertag, wenn man immer nur an einem Montag im Nasdaq 100 investiert war, konnte man eine Performance von 11% generieren. Wenn man zwischen Dienstag und Freitag investiert war, hat man 5% verloren. Das heißt, der Montag, kommender Montag, vielleicht der Tag des Turnarounds an der Wall Street. Ansonsten nochmal ein Blick auf die Marktbreite. Wir hatten zum einen sehr viele Sektoren, die im Gegensatz zur Indexebene verloren haben. Ganz klare Zeichen, dass unter anderem auch die Zollpolitik von Donald Trump durchaus vereinzelt die Nettomargen unter Druck setzt, die Ergebnisse also nicht überall so gut ausgefallen sind, wie die Wall Street gehofft hatte. Die Entwicklung der KI-Werte und der Tech-Werte nach Ergebnissen hat wiederum Sell-the-News-Ereignisse ausgelöst. Also was will ich damit sagen? Oracle, nehmen wir mal als Beispiel. Die Ergebnisse waren ja an sich gut, die Aussichten im Grunde genommen auch, aber die Aktie hat trotzdem einen massiven Abverkauf gesehen. Schauen wir uns den Chart hier mal an. Hier sehen wir, dass die Aktien von Oracle technisch betrachtet bereits in einem Bärenmarkt sind. Ne? Also jetzt werden viele aufschreien und sagen, ja, also in 6-Monats-Sicht war das eine tolle Performance bei Oracle. That's not the point. The point ist, dass seit dem Allzeithoch bei Oracle ein Kursverlust von über 30% ist technisch betrachtet ein Bärenmarkt. Bitcoin hat über 20% verloren, auch jetzt technisch in einem Bärenmarkt. Ethereum hat ein Drittel des Wertes abgegeben. Nvidia tendiert jetzt 11% unter den Allzeithochs und knabbert jetzt an der 50-Tages-Linie. Und wenn ich mir die Futures anschaue, die tiefrot sind, dann dürfte Nvidia heute letztendlich die 50-Tages-Linie auch reißen. Übrigens spannend zu sehen, dass wir bei den magischen 7 Tech-Aktien, wenn man sich dieses ETF hier mal anschaut in diesem Chart, dieses ETF reflektiert nur die 7 magischen Tech-Werte, dann sehen wir seit Ende Oktober niedrigere Hochs und tiefere Tiefs. Also auch ein Signal, dass der Unterbau und das, was der Markt getragen hat, die KI-Werte, schon seit Ende Oktober immer mehr an Dynamik verlieren. Wir hatten den Analystentag bei AMD, guter Analystentag, aber der gesamte Sektor, trotz der sehr bullischen Aussagen des Managements, war am Tag der Analystentagung schwächer. Die Aktien von Meta für dieses Jahr nur noch kaum verändert. Warum? Weil Meta massiv investiert in CapEx. Und der Wall Street nicht so wirklich klar ist, wo der Return herkommen soll, gerade bei Meta. Bei Google, bei Microsoft sieht das noch anders aus, kann man anders argumentieren, aber bei Meta gerät der Cashflow zunehmend auch unter Druck wegen dieser hohen Investition. Und der ein oder andere erinnert sich eben doch daran, dass die Metaverse ja auch Milliarden verschlungen hat bei Meta und das Ganze ist dann zu guter Letzt eigentlich im Klo gelandet. Also die Nervosität nimmt hier zu, was da sicherlich gestern nicht geholfen hat, waren die Quartalszahlen von Tencent in China. Weil hier sind die CapEx-Investitionen im Vorjahresvergleich um 25% gesunken. Also wieder die Erinnerung daran, dass China in Sachen AI eine ganz andere Strategie fährt, wesentlich weniger investiert, eventuell aber einmal mehr Return on Investment rausholt und das effizienter umsetzt. Wir sehen hier übrigens auch das Tech Momentum, einen der größten Abverkäufe hatte gestern seit DeepSeek. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, als DeepSeek vorgestellt wurde in China, war das der erste Weckruf, oh boy, gehen da die Chinesen einen vielleicht smarteren Weg, einen effizienteren Weg, einen profitableren Weg? Ist das richtig, was die Hyperscaler in Amerika machen mit den hohen Investitionen? Und ich glaube, gestern mit den Zahlen von Tencent, obwohl das jetzt nicht unbedingt ein großer AI-Player ist, aber das war nochmal die Erinnerung daran, dass, by the way, China könnte das eventuell smarter machen als die Vereinigten Staaten. So, und dann hatten wir parallel, wie ich gestern ja auch schon diskutiert hatte, diesen einen Medienbericht in der Financial Times, der signalisiert, die Stromnachfrage der Data Center ist eventuell gar nicht so hoch, wie vermutet wird, weil hier Doppelzählungen stattfinden. Die Hyperscaler verhandeln, die Data Center Betreiber verhandeln mit den Stromanbietern, mit diversen Stromanbietern, um den besten Preis zu kriegen. Aber dadurch könnte quasi Doppelzählungen stattfinden. Vielleicht ist die Nachfrage also gar nicht so groß, wie die Schätzungen aktuell reflektieren. Das war einer der Gründe, weshalb es auch mit runterging. Aber Hand aufs Herz, wir sehen seit Wochen schlechte Marktbreite. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Die KI-Aktien, die alles tragen mit Bewertungen, Nvidia, über 5 Billionen Dollar wert, bedeutet mehr Wert als die gesamte, als das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Wie sinnvoll ist das tatsächlich noch? Ja, und spannend wird jetzt natürlich der 19. November, wenn die Ergebnisse gemeldet werden bei Nvidia. Well, they better beat. Ja? Die Ergebnisse müssen die Erwartungen schlagen und die Aussichten müssen angehoben werden, weil ansonsten tatsächlich das Licht erstmal ausgeschaltet wird. Es spricht allerdings auch sehr viel dafür, dass in der Tat Nvidia die Schätzungen schlagen kann, vielleicht sogar deutlich und die Aussichten anhebt. Der 19. November wird hier also sehr wichtig sein für Nvidia wie auch für den gesamten Markt. Denn nochmal, ein Viertel der Kursverluste gestern wurden nur verursacht durch den Rücklauf von Nvidia. Also das muss man mit im Auge behalten. Wir sind technisch bei Nvidia an der spannenden Marke, 50-Tageslinie. Auch im Nasdaq 100, wenn die Futures hier eröffnen, so schwach, wird die 50-Tageslinie im Nasdaq gebrochen. Und das bringt mich zum nächsten Chart. Hier sehen wir mal den Aufwärtstrend im Nasdaq. Wir testen bereits das untere Ende des Trendkanals, der jetzt eventuell auch nach unten durchbricht. Jetzt wird ein Thema aufkommen, das auch viele bewegen wird. Das Hindenburg-Omen ist wieder da. Boah. Hindenburg-Omen, ja, man muss sagen, dass in den letzten 10 Jahren das Top des Aktienmarktes im Vorfeld meistens durch ein Hindenburg-Omen begleitet wurde. Trotzdem ist das Hindenburg-Omen ein bisschen umstritten, denn wie dieser Chart hier zeigt, wir haben aktuell 5 Hindenburg-Omen. Historisch betrachtet gab es aber oft auch Fehlsignale. Ne? Das ist also so ein bisschen wie die Öllampe ist angegangen im Auto, jetzt musst du aber wirklich mal prüfen, weil sonst Motorschaden. Es ist ein Warnsignal, keine Frage, muss aber nicht bedeuten, dass jetzt die ultimative Katastrophe auf uns zukommt. Wenn man aber einen Schwarm sieht von Hindenburg-Signalen, das Hindenburg-Omen, so wie aktuell, sollte man schon ein bisschen wachsamer sein. Ende 2021 hatten wir ebenfalls 4 Signale, direkt vor dem Bärenmarkt 2022. Im Dezember 2024 und im März 2025 hatten wir 2 Hindenburg-Omen-Signale direkt aufeinander gefolgt, auch unmittelbar vor dem Rücklauf des Aktienmarktes. Also das wird auch ein Thema sein, das man letztendlich gesehen hier mit vor Augen hält. So, jetzt kommt noch eine Komponente hinzu. Das ist die Tatsache, dass in 30 Tagen das Jahr endet, in 30 Handelstagen. So, und viele Investoren, die, sagen wir mal, Tech-Aktien hatten, tolle Performance hatten, werden jetzt rennen, um ihre Performance zu sichern. Das erhöht den Druck auf die Tech-Werte und den Abverkauf. Also in anderen Worten, viele könnten jetzt dazu übergehen, die Bücher zu schließen und zu sagen, let's protect the profits. Wir sichern erstmal die Gewinne ab. So, gestern gab es dann noch zwei Faktoren, die den Markt ein bisschen nervös machen. Ich fange mal an mit der amerikanischen Notenbank. Wir haben immer mehr Notenbanker, die signalisieren, wir wollen im Dezember die Zinsen nicht senken. Wir hatten gestern Notenbanker Musalem, der sich gegen eine Zinssenkung ausspricht. Wir hatten Notenbanker Collins, der sich auch dagegen ausspricht. Und jetzt rechnen wir mal hoch. Collins, Musalem, Goolsbee, Schmidt, die vier wollen keine Zinssenkung im Dezember sehen. Meine persönliche Meinung, das könnte ein Fehler sein, denn wir haben eine sehr K-förmige Entwicklung der Wirtschaft. Was heißt K-förmige Entwicklung? Ich mache das jetzt mal ganz professionell. Hier ist es, das K und das auch noch spiegelverkehrt. Aber ihr seht es trotzdem. Ne? Der Strich nach oben ist eigentlich kürzer als der Strich im K nach unten. Was bedeutet das? Well, wie sagte die Harvard University in der Studie vor ein paar Wochen? Im ersten Halbjahr 92% des realen Wirtschaftswachstums der Vereinigten Staaten nur getragen durch Investitionen in Information Technology, IT und in Software. Wenn man die Sektoren rausrechnet, lag das annualisierte reale Wirtschaftswachstum in den USA bei nur 0,1%. Das ist noch keine Rezession, aber die Luft wird dünn. Und es ist eben nur ein oder zwei Sektoren, die die Wirtschaft im Wesentlichen tragen. Jetzt hatten wir ja nun das Ende des Regierungs-Shutdowns. Das ist einerseits erfreulich, aber bedeutet, dass das Nachrichtenvakuum, das wir haben, in Sachen staatlicher Wirtschaftsdaten nun beendet ist. Wir kriegen in Kürze also mehr Wirtschaftsdaten und damit, naja, das Schöne an einem Vakuum ist, wenn es keine staatlichen Wirtschaftsdaten gibt, gibt es eben auch keine Enttäuschung. Es gibt auch keine Überraschung, aber eben auch keine Enttäuschungen. Und das endet jetzt. Der Lohnabwickler ADP zeigt eine Abkühlung des Arbeitsmarktes. Der Personalberater Challenger Gray spricht von den meisten Entlassungen in der Privatwirtschaft im Oktober seit über 20 Jahren. Also wie steht es um den amerikanischen Arbeitsmarkt? Ich muss sagen, wenn wir eine K-förmige Wirtschaft haben und Signale, dass der Arbeitsmarkt abkühlt, wäre die Notenbank eigentlich gut beraten, die Zinsen weiter zu senken. Es sei denn, und jetzt kommt der Punkt, der mich ein bisschen nervös macht, es sei denn, wir sehen auf einmal eine zweite Inflationswelle. Die Inflationsdaten fallen heiß aus. Der ISM-Dienstleisterindex, die Prices-Paid-Komponente, die Preiskomponente, war heiß. War heißer, als man erwartet hatte. Ist das ein Zeichen, Inflation flammt jetzt auf? Mich würde das wundern, in Anbetracht der rückläufigen Energiepreise, der Tatsache, dass Lohninflation abkühlt und auch der Tatsache, dass die Mietpreiskomponente an Schwung verliert. Aber wenn die Dienstleistungssegmente tatsächlich mehr Inflation sehen sollten, vielleicht sehen wir tatsächlich Zeichen einer erhitzten Inflation. Und das wäre natürlich nicht gerade, ja, sagen wir es mal so, für die Notenbank sehr schwierig. Denn dann haben wir zwei Mandate, die gegeneinander sprechen. Der Arbeitsmarkt würde sagen, runter mit den Zinsen. Wirtschaft kühlt in weiten Teilen ab. Inflation sagt, ja, aber wir haben Inflation und 3% in vielen Segmenten der Verbraucherpreise ist hoch. Trotzdem die Zinsen senken. Also diese Debatte macht die Wall Street ein bisschen nervös und es ist auffällig, dass gestern bei einem so schwachen Aktienmarkt die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen trotzdem nicht zurückgelaufen sind. Sehr, sehr klebrig. Das macht den Markt also ein Stück weit auch nervös. Und am Rande bemerkt, die Ratingagentur Fitch hat gestern Nachmittag gewarnt, dass mehr Amerikaner verspätet ihre Autofinanzierungen zahlen als jemals. Beziehungsweise die Quote derjenigen, die nicht bedienen, ist extrem hoch im historischen Vergleich. Fitch bricht das nochmal runter. Der Anteil an Subprime-Kreditnehmer für Autofinanzierung, also Verbraucher mit schlechter Bonität, die mindestens 60 Tage ihre Autofinanzierung nicht bezahlt haben, liegt jetzt bei 6,65% im Oktober. Das ist die höchste Quote seit 1995. 94. Wäre also ein Argument letztendlich gesehen, tatsächlich die Zinsen weiter zu senken. So, die Dezember-Tagung wird also extrem wichtig sein. Ich setze weiterhin darauf, dass die Zinsen gesenkt werden. Es sei denn, wir kriegen eine böse Überraschung auf der Inflationsseite, die ich eigentlich so nicht wirklich sehe. Zumindest, wenn man sich die verschiedenen Preiskomponenten mal anschaut. But you never know in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen. So, jetzt nochmal mein finales Fazit. Ist es überraschend, dass die KI-Werte mal an Dynamik verlieren und auch mal stärker und schneller korrigieren? Überhaupt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten darauf gewartet haben, dass es endlich mal losgeht, weil diese Sektoren extrem stark und extrem hochgelaufen sind. Da musste mal Luft abgelassen werden. Ne? Und auch wenn das Ganze jetzt so ein bisschen nach Panik riecht, darf man nicht vergessen, dass die großen Konzerne, Microsoft, Google, wie sie alle heißen, zu guter Letzt sehr starkes Ertragswachstum ausweisen mit Auftragsbüchern, die eben doch auch voll sind. Also man muss Perspektive behalten in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen, auch wenn der Gegenwind ein bisschen zugenommen hat. Ich bin gespannt, ob sich die Wall Street jetzt am Freitag fassen kann vor dem Wochenende und ob wir dann am Montag den ersten Bounce sehen. Aber Vorsicht ist in der Tat aktuell, glaube ich, durchaus weiterhin angebracht. Also, ich wünsche ruhige Nerven vor allen Dingen, Perspektive behalten und diszipliniert vorgehen, nicht durch Angst zu agieren, weil dann meistens wirklich auch große Fehler gemacht werden. Keep it easy und Perspektive behalten ist in dem Markt wie jetzt, glaube ich, genau das Richtige. So. Wie auch der Tag heute wird, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Montag wieder und dann auch wieder von der Wall Street. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.